Ihr Lieben, der junge jüdische Theologe Saul aus Tarsus, den wir besser als Paulus kennen, war auch ein Pharisäer. Und wenn der diese Geschichte von Jesus gehört hat, hat er das vielleicht nicht gerade so toll gefunden. Pharisäer-Bashing, das sind die, die stolz und überheblich sind und sich für was Besseres halten. Nee, also das ist ja nun nicht gerade einladend. Was hat aus diesem Saul, dem Pharisäer, den Missionar Jesu, den Paulus gemacht? Eine Begegnung? Eine Entdeckung? Eine neue Gewissheit in seinem Glauben? Wahrscheinlich von allem etwas. Jedenfalls hat er von einem Tag auf den anderen sein Lebensthema gefunden. Jetzt mal eben zu uns. Denken wir doch mal zurück. Viele von uns haben das einmal oder mehrmals in ihrem Leben auch erlebt. Momente, die man nicht mehr vergisst, hinter denen wir nicht zurück können und auch gar nicht zurück wollen. Also bei mir war das zum Beispiel mein 60. Geburtstag im vergangenen Jahr. Ich habe das nicht sofort gemerkt, aber im Rückblick würde ich sagen, das hat was mit mir gemacht. Ich bin jetzt 60, ich bin nicht mehr 50. Klar, das ist eigentlich an jedem Tag so. Aber es ist doch ein Einschnitt. Kennen andere vielleicht auch. Manchmal sind es auch Begegnungen mit Menschen, die einen beeindruckt haben. Oder auch Nachrichten, die einem in seinem Weltbild erschüttern. Meinungen können sich ändern, Einsichten und auch innere Gewissheiten auch. Manchmal gibt es Momente, die haben uns erschreckt. Also für mich war das in den vergangenen Sommern der Anblick sterbender Wälder. Und meistens habe ich in einem Auto gesessen und bin dran vorbeigefahren. Und mir schoss durch den Kopf, was haben wir getan? Und da sitzt man im Auto und verbrennt munter fossile Brennstoffe und trägt dazu bei, was jetzt immer mehr vor Augen wird, was wir so harmlos als Klimawandel bezeichnen. Es ist eine Krise, es ist eine Katastrophe, die da auf uns zurollt und die schon da ist, die nur noch immer schlimmer wird. Viel zu lange haben wir nicht sehen wollen, welche Folgen unser Tun, mein Tun, hat. Die Welt gerät mehr und mehr aus dem Gleichgewicht und manchmal raubt mir das buchstäblich die Luft zum Atmen. Ich weiß noch nicht, was ich persönlich alles ändern werde und ändern muss. Aber so weitermachen, als wenn nichts wäre, davon habe ich mich verabschiedet. Momente, die das Leben verändern. Gott sei Dank gibt es auch gute Dinge, gute Momente, die zu solchen Wendepunkten werden. Dinge, die unseren Horizont erweitern. Unvergessliche Augenblicke, die der eigenen Seele gut tun. Erlebnisse, die Mut machen. Paulus, von dem wir heute einige Zeilen miteinander bedenken wollen, kannte beides. Dieses innere Erschrecken, dass er absolut auf dem Holzweg war bislang, und auch grandiose Erkenntnisse, die Zukunft und Hoffnung geben. Und von beidem spricht er. Ich lese aus dem Epheserbrief im 2. Kapitel ein paar Verse. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Schwer, das alles zu erfassen, vor allen Dingen, wenn man es nur einmal hört. Ich habe das die ganze Woche über jeden Tag mindestens einmal gelesen. Ich versuche mal, ein paar Schneisen zu schlagen. Wir waren tot in den Sünden. Das war das Erschrecken des Saul. Und dann dies: Gott hat uns lebendig gemacht aus lauter Liebe. Wir waren tot und Gott hat uns lebendig gemacht. Ehrlich, wahr. Wir können leben. Das war für ihn die entscheidende Entdeckung, dass Gott aktiv geworden ist, dass es nicht mehr auf sein eigenes Tun ankommt, sondern auf Gott, der schon längst gehandelt hat. Und deshalb, das ist die Schlussfolgerung, deshalb können wir Gutes tun. Also erstens, wir waren tot in den Sünden. Wenn der jüdische Theologe Saul das sagt, dann sagt er zuerst das über sein Volk. Die Geschichte des Volkes Israel ist geprägt von Niederlagen, von Irrwegen. Es war ein kleines Volk, umgeben von stärkeren und mächtigen Gegnern. Und sie lebten ausgerechnet in einem Land, das Begehrlichkeiten weckt. Ein Land, in dem man gut leben konnte. Wichtige Handelsrouten führten dadurch. Es war fruchtbar, das Klima erträglich. Kein Wunder, dass es mehr Krieg als Frieden gab um dieses Land, durch alle Zeiten hindurch. Und ja, für Israel waren die meisten dieser Kriege Niederlagen. Viel mehr als Siege. Die anderen waren offenbar besser dran als das Volk Gottes. Und das kann einen ja schon ein bisschen anfressen, wenn man anfängt, sich zu vergleichen mit den anderen und man hat den Eindruck, den anderen geht es immer irgendwie besser. Und dann behaupten die auch noch vollmundig, das liegt an unseren Göttern. Wir haben die besseren Götter, die sind fruchtbarer, die haben die besseren Tempel, die tolleren Bilder. Wen habt ihr denn schon, ein unsichtbarer Gott, der da in einem Zelt daherkommt? Euer Jahwe. Und viele in Israel ließen sich das sagen. Und wenn sie ihre Saat ausbrachten, brachten sie auch ein kleines Opfer den jeweiligen Fruchtbarkeitsgöttern der Gegend. Kann ja nicht schaden. Und sie wurden ihrem Gott untreu. Auch das gehört zur Wahrheit. Es stand meistens nicht sehr gut um den Glauben im Volk Gottes. Für Paulus waren die äußeren Bedränger die Besatzung der Römer. Soldaten an jeder Straßenecke, Schikanen, wo kein Mensch sie haben wollte und brauchen konnte. Und der junge Saul sah auch, dass sein Volk durchaus geneigt war, vom Glauben an den wahren Gott abzufallen. anpassen an die normale Gesellschaft, an die moderne Zeit, das war schon damals die große Herausforderung. Dem jungen Saul war beides ein Greuel, die äußere Globalisierung in der Politik und die Vermischung und Überfremdung im eigenen Volk, beim eigenen Glauben. Und so wollte er was tun dagegen. Er studierte Theologie und er wurde ein Eiferer, weil er diese ganze Not, die äußere und auch die innere seines Volkes, auf die eigenen Schultern nahm. Da wird man schnell zum Fanatiker, nah am religiösen Terroristen. Saul war ein Taliban seiner Zeit. Aber was hat ihn dann zur Wende gebracht? Er blieb das ja nicht, Gott sei Dank. Zum einen sieht er auf einmal, wohin sein Eifer führt. Nämlich nicht zum Leben, sondern zum Tod. Da steht er dabei, wie Stephanus gesteinigt wird. Und das fand er ja auch noch gut. Aber als er dann plötzlich auf dem Weg nach Damaskus dem auferstandenen Jesus gegenübersteht, erkennt er schlagartig, dass der, den er für tot gehalten hatte, lebt. Und er merkt, dass sein Eifer, die Anhänger dieses Jesus zu verfolgen, dieser Eifer führt in den Tod und bringt nicht das Leben. In diesem Moment begreift Saul, wer Jesus wirklich war, nämlich der Christus. Viermal in diesem kurzen Abschnitt sagt er, Jesus der Christus. Haben wir 100-mal gehört, aber wissen wir eigentlich, was das für einen jüdischen Theologen bedeutet? Jesus ist der Messias, der Gesalbte Gottes. Das heißt Christus, der Messias. Seit alter Zeit hat Israel von Gott das Versprechen gehört, ich werde euch in eurer größten Not nicht alleine lassen. Wenn ihr denkt, es geht nicht mehr weiter, dann schicke ich euch einen, der wird gesalbt sein und der bringt das Heil. Der bringt die Umkehr, der führt euch zum Leben. Auf der Straße vor Damaskus merkt Saul auf einmal, dass er mit seinem ganzen Eifer gegen diesen Jesus grandios daneben lag. Es war der Eifer gegen den Messias Gottes, der lebendig ist. Jesus war kein Verführer, kein Gescheiterter, der zu Recht gekreuzigt worden ist, sondern er war der, von dem Gott in den Schriften überall hat reden lassen. Der das Heil bringt, der die Zeitenwende zum Guten einläutet. Das hat begonnen. Das war die Erkenntnis, die aus dem Saul den Paulus gemacht hat. Und so singt er das Lied von der unfassbaren Liebe Gottes. Noch was. Wenn er von dem Wir spricht, schließt er sich selbst mit ein. Ja, selbst ich, der ich den Gesandten Gottes, den Gesalbten Gottes verfolgt habe, selbst ich darf dazugehören. Die Liebe Gottes schließt keinen aus. Und in diesem Wir steckt ja noch eine Herausforderung. Er schreibt das ja an eine Gemeinde in einer hellenistisch geprägten römischen Hafenstadt. Was war das für ein buntes Volk? Menschen aus aller Herren Länder, alle möglichen Sprachen und Kulturen und Vorerfahrungen, sie alle zusammengeführt im Geist Jesu Christi. Paulus, der Jude, spricht plötzlich von einem Wir, das einem frommen Juden nie über die Lippen gegangen wäre. Und weh uns, wenn wir meinen, wir in der Gemeinde wären ja die Richtigen und die anderen wären die Falschen. In der Gemeinde gibt es nur ein Wir. Es gibt höchstens die, die das noch nicht verstanden haben. Aber wer zu Jesus gehört, ganz egal, wo er herkommt, welche Sprache er spricht, welche Kultur er hat, wie er sich anzieht, das ist alles wir. Gemeinde Jesu Christi um die ganze Welt herum. Alle, die begriffen haben, dass Jesus allein Hoffnung und Retter ist, dass er Zukunft und Leben schenkt, alle die sind wir. Gottes Liebe macht keine Unterschiede. Und wer wären wir, dass wir dann noch Unterschiede machen? Und dann kommt Paulus noch auf die guten Werke zu sprechen. Es gibt ja doch auch Gutes, das man tun kann. Das hat er ja in seinem Leben nicht völlig hinter sich gelassen, als gelernter Pharisäer. Aber er rückt das jetzt zurecht. Das Gute, was wir tun können, ist gut, weil Gott es uns ermöglicht hat. Nicht, damit wir uns auf die Schulter klopfen und stolz dahergehen können. Jesus hatte auch gesagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Ja, tu Gutes und rede drüber, damit sie euren Vater im Himmel preisen. Wie reden wir über das Gute? Reden wir da über Gott, der es uns ermöglicht hat? Die letzten Sätze, wo Paulus von den guten Werken spricht, habe ich in einer anderen Übersetzung gefunden und die möchte ich als Abschluss einfach noch mal lesen zum Weiterdenken. Wir sind aus reiner Gnade erlöst worden. Nichts von all dem, was Gott uns geschenkt hat, haben wir uns selber verdient. Wir sind Gottes ureigenste Schöpfung, ins Leben gerufen durch den Messias Jesus. Damit wir in dieser Welt all die guten Dinge tun können, die Gott schon längst für uns vorbereitet hat. Amen.